WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin. Schön, dich zu sprechen.
Schön, auch dich zu sprechen. Heute wollen wir mal so ein bisschen über Firebase sprechen. Eins meiner Lieblingsprojekte, würde ich sagen. Und da wir das auch viel für die Produktentwicklung nutzen, habe ich gedacht, sprechen wir heute mal drüber.
Können wir sehr gerne machen. Ich glaube, ich setze das auch in ein paar Produkten ein. Ist irgendwie auch so, dass, weiß ich nicht, mein Go-To-Cloud-Produkt, wenn ich schnell irgendwas schaffen möchte oder selbst schnell was ausprobieren möchte, finde ich, hat man da einen super schnellen Start und kann ja super schnell irgendwas auf die Beine setzen und ausprobieren. Auf die Beine stellen und ausprobieren. So.
Genau, erstmal, was ist das überhaupt? Firebase ist ein Produkt von Google, was quasi eher im Frontend-Bereich gerichtet ist. Also man nutzt das hauptsächlich aus dem Frontend und versucht damit halt ein sehr einfaches und leichtgewichtiges Backend zu schaffen, in dem man aber auch Daten speichern kann, verschiedene Dateien ablegen kann und Autorisierung und so weiter schafft.
Genau, es besteht quasi aus ganz vielen einzelnen Produkten aus der Cloud-Welt, die Google für einen zusammengeschnürt hat, ein kleineres Paket rausgemacht hat, ein bisschen übersichtlicher. Und vor allen Dingen ist das alles sehr, sehr, sehr gut integriert untereinander, miteinander. Funktioniert alles out of the box quasi.
Das stimmt. Also das gibt es schon länger. Also das gibt es jetzt seit 2011 schon. Es wird irgendwann mal gekauft von Google 2014. Und seitdem entwickeln die das auch weiter. Und gerade in Kombination mit Angular ist das halt sehr einfach nutzbar, weil die natürlich da sehr viele Integrationen anbieten.
Ja. Ja, und vielleicht dabei sagen, man muss es natürlich nicht mit Angular verwenden. Das, also für die meisten Sachen gibt es SDKs für recht viele Sprachen. Hauptsächlich ist immer JavaScript, TypeScript und Python gibt es. Das ist, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, die einzige Möglichkeit, die Backend-Functions, Cloud-Functions, wir kommen gleich darauf zu sprechen, zu schreiben. Aber alle anderen Sachen kann man, das kann man in Flutter einbinden, das kann man in JavaScript einbinden, das kann man in Java einbinden, das kann man, glaube ich, auch in C-Sharp einbinden. Da gibt es halt ja, SDKs für super viele Sprachen.
Ja, die Frage ist halt, ob es Sinn macht, das in einer Nicht-Frontend-Sprache zu nutzen. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also, warum möchtest du das aus Java aufrufen?
Warum nicht? Wenn ich ein Authentifizierungssystem brauche, ein Dateispeicher, eine Realtime-Database. Aber lass mal vielleicht die einzelnen Produkte einmal durchgehen, damit die Leute wissen, worüber wir hier reden, bevor wir da in diese Diskussion einsteigen.
Ja, dann fangen wir an mit dem Hosting. Also man kann da super einfach sein Webprojekt hosten. Also ähnlich wie man das früher auf verschiedenen FTP-Bereichen gemacht hat, kann man hier auch einfach über sein Projekt, über ein Kommando quasi mit npm das installieren lassen. Dann baut er das und packt das in die Cloud. Hier kann man sowohl seine eigene Domäne integrieren als auch eine bereitgestellte Domäne von Firebase selbst. Das heißt, man braucht auch keine eigene Domäne, um das überhaupt zu nutzen und hat dann da einfach sein eigenes Frontend gehostet.
Genau, das bietet noch ein paar Features, ne? Dass man zum Beispiel verschiedene Versionen hosten kann, dass man Previews generieren kann, also dass man nicht direkt sein Hauptdeployment überschreibt, sondern dass man halt erstmal so eine, ja, mit so einer kryptischen URL so eine Vorschau generiert, dann kann man gucken, ob da alles läuft. Und wenn man dann der Meinung ist, das klappt, dann kann man das auf produktiv umschalten. Das ist vielleicht noch ein Feature. Und es kann halt mittlerweile auch, also das nennen sie jetzt App-Hosting. Es gibt einmal Hosting und einmal App-Hosting. Das App-Hosting ist halt so für Server-Side-Rendering gedacht. Ne? Das alte Hosting war nur statische Dateien, wie so ein CDN. Und App-Hosting kann jetzt ein bisschen mehr, indem es halt auch serverseitigen Code ausführen kann schon. In einem gewissen Umfang zumindest. Ist nicht so vollumfänglich, aber spielt halt auf Server-Side-Rendering, was jetzt ja Angular auch so pusht. Und dann müssen sie auch irgendwie was anbieten, wo man es gescheit hosten kann bei denen, sonst macht das ja irgendwie wenig Sinn.
Das stimmt. Ja, was halt cool ist, ist halt alles kostenlos. Du brauchst eigentlich, wenn du jetzt mal irgendein Projekt hosten möchtest, was halt online verfügbar ist, ist das halt eine sehr einfache Möglichkeit. Stellst du dein Projekt und bist damit eigentlich schon fertig. Das dauert vielleicht 10 Minuten, dann hast du das eingerichtet und also zumindest mit Angular. Und ja, dann ist das halt frei verfügbar.
Genau, solange man unsere gewisse Grenze bleibt, ist es immer kostenlos. Das ist wirklich sehr schön und praktisch, ja.
Ja. Ja, aber auch die Grenzen sind halt sehr hoch, das muss man schon sagen. Also bis du da drin bist, dann hast du schon eigentlich eine gut ausgelastete App oder auch Anwendung, je nachdem.
Ja, das auf alle Fälle. Was gibt's noch neben dem Hosting? Ich finde noch das Authentifizierungssystem ganz spannend. Da kann man verschiedene, die nennen es Provider, anbinden. Sowas wie Microsoft Login, Google Login, Apple Login, weiß nicht, Facebook Login gibt's glaube ich auch. Dann kann man sowas wie E-Mail-Passwort, man kann Passwörter, die man nur über E-Mail bekommt, also so One-Time-Passwords. Man kann sich über Handynummern einloggen, man kann sich anonym einloggen. Man kann auch sein eigenes Authentifizierungs-Backend anbinden, wenn man möchte, das geht auch. Klappt super easy im ersten Schritt, gerade so ein Standard-Login. Und ist halt perfekt mit den anderen Diensten integriert, das heißt, egal welche Dienste ich noch aufrufe, sobald ich mich einmal eingeloggt habe, wissen die anderen Dienste das auch und Google stellt auch sicher, dass natürlich alles sicher ist, die Tokens gültig sind und dass man da halt nicht Gefahr laufen kann oder Gefahr läuft und dass da irgendwer mit einem gefälschten Token ankommt. Finde ich schon wirklich praktisch.
Alle großen Provider, die man eigentlich braucht, sind dabei, würde ich sagen. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich gedacht habe, boah, das fehlt jetzt. Genau. Ja, hast du schon mal dein eigenes Autorisierungsbackend angebunden? Geht das gut? Macht das Sinn?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Bis jetzt hatte ich noch keine Not. Aber es liest sich recht simpel. Zumindest das kann ich sagen.
Ja. Ja gut, das ist dann auch wieder die Frage des Detailgrades am Ende. Aber gut, das ist doch schon mal cool.
Ja, es gibt halt so einen generischen OpenID Connect Provider, womit man fast alles, was irgendwie OpenID unterstützt, halt anbinden kann. Indem man halt 3 Felder ausfüllt. Das nutzen wir in einem Projekt und das geht halt. Ja. Works like charm, sagt man das so.
Auch nicht schlecht.
Funktioniert gut.
Dann lass uns zum nächsten Punkt kommen, dem Firestore. Genau, es gibt, das ist, glaube ich, eines der größten Stärken in dem ganzen Thema. Es gibt da relativ viele Realtime-Databases. Also es gibt neben dem Firestore noch einen anderen. Aber die Stärke daran liegt halt, wenn du etwas im Backend änderst, dann wird das Frontend darüber informiert und das sofort. Das heißt, wenn du jetzt mit deiner einen Anwendung da was reinschreibst und die andere Anwendung liest das auch, dann wird das automatisch aktualisiert. Und er kümmert sich halt auf Dokumentenbasis, das ist eher so eine JSON-Struktur, darum, dass auch wirklich alle, die das jetzt gerade irgendwie abgerufen haben, darüber informiert werden.
Eine Real-Time-NoSQL-Database, ich glaube, so bezeichnen sie es, ne?
Ja, wichtig ist halt, das ist halt keine Postgres-Datenbank oder so, also wirklich keine relationale Datenbank, sondern arbeitet da mit JSON, die kann man halt verschieden strukturieren, also man kann verschiedene Gruppierungen machen, man kann sich verschiedene Bereiche anlegen und so weiter, aber man hat halt, am Ende hat man halt immer irgendwelche Dokumente, also JSON-Dokumente, die man da ablegt.
Ja, ist wirklich sehr, sehr JSON-ähnlich. Genau, und das Schöne ist, man kann halt aus dem Frontend direkt mit der Datenbank sprechen. Also man muss keinen Umweg über irgendein Backend machen, sondern man kann mit dem SDK direkt an die Datenbank gehen und das Frontend kann direkt Daten da auslesen. Und damit das Ganze sicher funktioniert, gibt es da so eine Regeldatei, die dann auf die ganzen Pfade in der Datenbank, also das ist immer so eine JSON-Struktur mit Collections und Dokumenten, und da matcht dann diese Regeldatei auf irgendwelche Pfade, die man da angibt und prüft dann anhand von Token und anderen Sachen, vielleicht Berechtigungen, was man lesen darf und was nicht. Aber man braucht halt kein Backend und nicht so einen klassischen HTTP-Call irgendwo hinmachen und dann da Code schreiben, der irgendwas ausliest, sondern man kann halt direkt mit dem Frontend da dran gehen, was wirklich super performant ist. Und das macht halt dieses Realtime wirklich, wirklich schnell und wirklich einfach vor allem. Ne? Also man muss jetzt nicht mit Websockets kämpfen oder so, sondern das geht einfach.
Ja. Das Einzige, was man natürlich immer noch ein bisschen unschön finde, ist halt diese wunderbare Regeldatei. Also die kann man ja auch mit einchecken und so, das ist eigentlich ganz cool. Aber grundsätzlich wird die halt immer größer und man muss irgendwie gucken. Man kann die, glaube ich, nicht aufteilen, oder?
Nee, ich glaube nicht. Okay. Stimmt, sie wächst und wird dann irgendwann ein bisschen unleserlicher. Und ich glaube auch, WebStorm unterstützt halt immer noch nicht diese Syntax so richtig mit Auto-Formatting und sowas. Hm. Habe ich das Gefühl. Das halt sieht so ein bisschen aus wie so ein, was ist denn das, so eine Mischung aus JSON und JavaScript, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, also so richtig in der Regelform gibt es da, glaube ich, nicht, oder? Also, man kann die zwar in der Oberfläche, also im Browser, validieren lassen, wenn man da in diese Firebase-Konsole geht, aber ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Regeldatei für gibt.
Eine Regeldatei?
Also so ein so ein Schema, was WebStorm irgendwie auswerten könnte. Ich glaube, das ist halt komplett selbst geschrieben.
Ja, zumindest das Einrücken könnte er richtig machen.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Genau, du sagst, es gibt noch eine zweite Datenbank. Ich glaube, die Realtime Database, also heißt die andere, obwohl der Firestore auch Realtime ist. Ich glaube, das war das ursprüngliche Produkt, was, bevor Google das gekauft hat, war das nur das. Und das war zumindest damalig, fand ich das schon sehr, sehr fancy, dass die halt diese Realtime-Database hatten, womit man wo man Chats mitmachen kann, also Chatsysteme. Auch in einem Gaming-Bereich kann man das einsetzen, weil das halt diese Echtzeit-Synchronisation hat. Ich glaube, sie wollen es ein bisschen, ich weiß nicht, abkündigen. Also macht Google ja gerne mal. Eigentlich warte ich nur noch drauf. Das ist halt noch JSON-artiger. Es ist halt wirklich eigentlich nur ein großes JSON, was man da hat. Und halt dann dadurch navigieren kann und verschiedene Keys da oder Felder ansprechen kann. Genau, ist aber auch Realtime, ist noch leichtgewichtiger als der Firestore, aber man kann auch deutlich weniger damit machen. Und halt wirklich, im Endeffekt ist es wirklich ein großes JSON, was dann im Internet liegt. Funktioniert aber sonst genauso, Regeldateien gibt es auch, die dann matchen auf diese Pfade da drin. Ja.
Ja, wichtig ist halt, die wollen halt nur die alte Datenbank rausnehmen, war nicht den Firestore an sich, sondern jetzt.
Und die Realtime-Database, ja.
Genau.
Also, ich weiß nicht, ob sie es wirklich rausnehmen wollen, aber es steht überall, dass man das andere erstmal nutzen soll. Das wäre doch preferred immer.
Ja. Ja, was halt daran schön ist, was man sonst nicht so einfach kriegt, ist halt dieses ganze Update-Mechanismus. Der ist natürlich auch in Angular super integriert. Du kriegst dann einfach eine neue Nachricht über deine Subscription und dann kann das auch wieder komplett gerendert werden. Und wenn du das natürlich sonst nachbaust, ist halt musst du halt schon irgendwie Websockets einbauen in der Backend und so weiter. Und das ist einfach nativ drin und läuft. Das ist schon ganz cool.
Ja, kinderleicht, würde ich sagen. Wirklich kinderleicht. Man klickt das an, startet das SDK, das funktioniert. Gerade mit AXJS in Angular in Kombination. Ich finde, da spürt man das erste Mal so richtig die Power von AXJS, wenn man sonst immer nur ganz normale HTTP-Calls damit absetzt. Dann imitiert so ein Observable auch einfach nur einmal. Und hier ist halt wirklich, dass die Dinger offen bleiben dann, ne? Und dann für jedes Update imitieren die neu. Das spielt denen halt, also aus AXJS-Sicht, richtig in die Karten.
Ja. Okay.
Sagen wir noch, Cloud Functions.
Genau. Nehmen wir mal, wenn man jetzt mit dem Firestore nicht weit genug kommt, weil man jetzt irgendwie nicht alles irgendwie da reinspeichern möchte oder, weiß ich nicht, noch andere Dinge umsetzen möchte. Ich denke immer also an E-Mail-Versand. Man kann aber mit dem Firestore auch E-Mail-Versand machen. Da gibt es auch so eine Funktion für. Aber wenn man jetzt noch irgendwie Business-Logik oder sowas absetzen möchte, dann kann man zum Beispiel noch eine Cloud-Function einbinden. Also man kann dann Cloud-Functions auch mit in das Backend quasi schreiben. Man kann die dann einfach auch nutzen, vielleicht für regelmäßige Updates, wenn man so ein Sync oder sowas machen möchte. Also da gibt es verschiedene Funktionen, die man irgendwie haben kann, nicht nur Funktionen, die man aufruft und kann die in typischerweise TypeScript schreiben. André meinte eben, es gibt auch Python und kann da sowohl auf den Firestore drauf zugreifen, als auch zum Beispiel auf den Cloud Storage, zu dem wir gleich noch kommen, kann da halt einfach seine Business-Logik noch ein bisschen abdecken.
Genau, man hat auch Zugriff auf die Authentifizierung, um zu gucken, wer eingeloggt ist und ob er eingeloggt ist. Man kann die aber auch public schalten, diese Cloud-Functions. Also das ist wie so ein Rest-Endpunkt dann. Ja, und es gibt halt passend zu dem Firestore irgendwelche Trigger, dass wenn sich irgendwo ein Dokument im Firestore ändert, dass dann so eine Function ausgelöst wird, oder wenn sich ein neuer Nutzer anmeldet, wird eine Function ausgelöst, oder man kann die auch schedulen, dass die immer um 15 Uhr starten. Man kann so ein Pub-Sub-System dahinter schalten, das können die auch triggern, also so ein, ja, wie so eine ActiveMQ oder RabbitMQ, sowas in der Art. Genau, das sind halt kleine autarke Funktionen, ne? Also du schreibst quasi eine TypeScript-Function oder eine Python-Function und die kannst du dann einfach einzeln deployen. Also du musst jetzt dir keine Gedanken drum machen, wo drauf läuft das, auf welchem System, wird das ein Docker-Container, muss ich das irgendwie zusammenbauen oder so, das macht Google alles für einen und irgendwann hat man diese Funktion, die da einfach einzeln liegt und einzeln aufrufbar ist auch.
Ja. Was man aber sagen muss, die Funktionen sind natürlich schon ein bisschen imperformanter, als wenn du jetzt zum Beispiel direkt in den Firestore schreibst. Das sollte man...
Ja, die müssen manchmal erst starten, ne? Die sind nicht unbedingt, also die sprechen davon von Hot und Cold. Die Cold starten müssen, also wenn die ganz frisch angesprochen werden, dann kann das schon mal ein bisschen dauern.
Gut, du hast natürlich auch die Möglichkeit, dass sie dauerhaft laufen. Dann bist du aber dann auch schon wieder in so einem Kostenbereich, der dann schon ein bisschen mehr Geld kostet.
Ja, das ist 4-5 Dollar pro Funktion, ne? Pro Monat, wenn die durchgehend laufen. Also schön, sie skalieren halt auf null und kosten dann nichts. Und dann zahlt man halt nur, oder was heißt zahlt? Man würde nur für einen Aufruf zahlen, aber es gibt halt, weiß ich nicht, 100.000 Aufrufe umsonst oder noch mehr. Ich weiß gar nicht. Recht viele auf jeden Fall.
Ja, bis man da ist, da muss man schon ein bisschen was machen mit der App.
Ja.
Gerade auch, wenn man mal privat ein bisschen was machen möchte, dann kann man da zum Beispiel auch mal Timer starten, keine Ahnung, so ein Web-Scheduler oder sowas, wenn man irgendwie Sachen beobachten möchte, die kann man da halt sehr kostengünstig umsetzen.
Ja, was man nur wissen muss, wenn man die Cloud Functions nutzen will, muss man einen Bezahlplan in dem Projekt hinterlegen. Also es gibt den kostenlosen Plan, da kann man recht viel mit nutzen schon. Und da muss man einen Bezahlplan hinterlegen, der dann sagt, irgendwie weiß ich nicht, bis 20 Euro im Monat geht. Man bucht aber, also am Anfang wird halt nichts abgebucht. Das ist auch kostenlos, man hat ganz viele kostenlose Aufrufe da, bloß wenn man das nutzen möchte, muss man zwangsweise einen Bezahlplan hinterlegt haben, zumindest. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, wenn man die baut, die werden ja auch in der Cloud gebaut und dann irgendwo abgelegt und da könnten theoretisch irgendwelche Kosten entstehen. Weiß nicht, boah, hat bei mir noch nie was gekostet.
Ich habe, glaube ich, auch noch nie was bezahlt.
Ja, man muss es nur wissen, man muss den Plan dafür hinterlegen. Die anderen Sachen gehen so, wenn man Cloud Functions möchte, nicht.
Das stimmt.
Kommen wir zum letzten, worüber wir sprechen wollen zumindest, Cloud Storage. Okay, das ist das Einfachste, das ist einfach eine Datei. Datei-Storage, sowas wie S3-Bucket, weiß ich nicht, wie eine Dropbox im Endeffekt. Oder ein FTP-Server, ich weiß nicht, was der passende Vergleich ist. Man lädt Dateien hoch und kann sie wieder runterladen. Und das ist auch wieder, man kann aus dem Frontend direkt da dran gehen und das ist auch über so eine Regeldatei, genauso wie der Firestore und die Realtime-Database ist damit abgesichert, die dann sicherstellt, weiß ich nicht, Dateigröße, Dateiformat, Pfad, Name, wohin darf man, wer darf lesen, wer darf schreiben, wer darf updaten. Ja, eigentlich recht easy.
Bin mir auch überlegen, was ich dazu noch sagen will, aber ich glaube, du hast alles erklärt. Ist halt so ein typischer Bucket halt, wa? Ja. Da kannst du halt Zeug reinlegen, Bilder oder so, die du beim Upload oder so brauchst, oder wenn du jetzt Excel oder so erstellen möchtest für irgendwelche Auswertungen, kannst du die da reinlegen. Das ist halt so der typische Bucket, wo du halt irgendwelche Dateien erzeugst und die halt öffentlich verfügbar machen kannst.
Wichtig ist vielleicht, es gibt auch noch zig andere Sachen. Also die fangen jetzt mit natürlich mit KI an recht viel. Die fügen regelmäßig neue Dienste hinzu. Es gibt auch jetzt schon viel, viel mehr Dienste als die, die wir jetzt angesprochen haben. Es gibt gerade für App-Entwicklung, also für Handy-Apps, gibt es sehr viel Analytik, Crash-Tools, Crash-Reporting, AB-Testing, Live-Konfigurationen, so ein SQL-Connection-Kit, so Data Connect nennt sich das, wo man auf SQL, Cloud SQL zugreifen kann. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr, kann man sich alles mal angucken. Wir wollten uns jetzt so ein bisschen auf Kerndienste da beschränken, weil sonst wird das auch den Rahmen hier völlig sprengen. Und man kann halt auch nicht alles für Angular oder für JavaScript-Web-Anwendungen verwenden davon.
Ja. Ja, hauptsächlich sind das die Dinge, die wir halt auch selbst nutzen, ne?
Genau. Und es basiert alles auf Google Cloud-Diensten auch. Also selbst wenn man kann das mit normalen Google Cloud-Sachen verbinden, weiß ich nicht, BigQuery zum Beispiel, wenn man so ein SQL-Analyse-Tool braucht. Das funktioniert alles Hand in Hand.
Ja. Ja, ich glaube aber, auf der Plattform kommt man auch schon sehr weit. Da gibt es ja auch irgendwelche Analysen, die du machen kannst. Du kannst auch Datenauswertungen auf deinen Daten machen aus dem Firestore. Das kannst du natürlich auch alles so machen, dass du perspektivisch das mit einer Cloud-Function umsetzen kannst. Also ich wüsste nicht, was du noch bräuchtest, um Dinge umzusetzen, die bis jetzt nicht da sind.
Du meinst aus Firebase-Universum heraus?
Ja, genau. Du kannst damit eigentlich alles machen.
Naja, wenn du halt schöne Statistiken haben möchtest und so, dafür ist der Firestore nicht so ausgelegt, ne? Weil
ja.
Da musst du ja, das schon halt eine ganze BigQuery anbinden. Wenn du viel suchen möchtest, dann kannst du einen Elasticsearch anbinden. Wenn du, weiß gar nicht, was hat denn Google noch? Wenn du ein bisschen mehr Power brauchst als so eine Cloud-Function, kannst du Cloud Run anbinden oder wie heißt es denn bei Google noch? Wo du so einzelne Docker-Container hosten kannst. Auf jeden Fall, das funktioniert alles. Also man kann das da endlos erweitern.
Ja. Das ist auch alles gut so, das meine ich auch nicht. Aber du wirst auf jeden Fall genug finden, um da alles zu machen.
Ja.
Und klar, wenn du jetzt, es gibt halt immer einen Trade-off, wenn du jetzt einen Firestore nutzt, was halt eine Datenbank mit Dokumenten ist, dann gibt es halt bestimmte Dinge, die halt nicht so einfach gehen wie in einer relationalen Datenbank. Also Auswertungen sind eh immer so ein Thema da muss man halt so gucken. Es ist halt nicht so, dass du irgendwie Relationen hast. Genau. Kannst natürlich schon irgendwie immer auswerten, jede Nacht, was habe ich für Dateien, durchsuchst deinen Store und hast dann da irgendwie eine Auswertung. Das geht. Kannst natürlich auch irgendwelche Abfragen machen, die bestimmte Einschränkungen machen. Alles gut. Aber so, weiß ich nicht, so eine View, die dann quasi deine SQL-Daten komplett auswertet und aufzeigt, sehr schwierig.
Es ist halt nicht dafür gedacht, ne?
Und dafür kriegst du halt den Trade-off, dass du zum Beispiel Realtime-Updates kriegst. Das ist bei so einer relationalen Datenbank halt auch nicht so einfach möglich. Gibt es?
Oh, du kriegst den Bonus, dass es kostenlos ist. Also eine normale Cloud-SQL-Datenbank, was zahlt man denn dafür? 60, 50, 40 Dollar?
Mindestens.
Die sind ja super teuer, die Dinger, wenn die in der Cloud laufen. Und das kostet ja einfach mal nichts. Aber das hat halt nicht die ganzen Features, die sonst SQL-Datenbanken bieten, ne?
Ja, aber gut, da kommst du auch schnell in die Diskussion, welche Datenbanken möchtest du in der Cloud nutzen und welche nicht. Ich glaube, die müssen wir jetzt hier nicht führen. Aber gerade so dokumentenbasierte Datenbanken sind halt in der Cloud viel schneller verteilbar, müssen nicht ständig laufen besser. Und so. Ja.
Google sagt ja selbst, es ist ein bisschen dafür gemacht, so für Anwendungen, die wirklich viel lesen und weniger schreiben, habe ich immer so das Gefühl. Die empfehlen ja auch, wenn man seine Daten da strukturiert, dass man die so strukturiert, dass man quasi pro View oder pro Sicht auf einer Seite, die man hat, dass da irgendwie eine Datenstruktur hinterlegt, die das halt schnell und einfach auslesen kann und dann ruhig beim Schreiben quasi ein paar Verrenkungen machen. Also dass man vielleicht manche Daten an mehreren Stellen schreibt, was sich bei mir immer noch falsch anfühlt, wenn ich das mache, irgendwelche Daten doppelt da drin ablegen. Aber da man halt nicht joinen kann und nicht, weiß ich nicht, auf einer Seite dann erstmal 12 verschiedene Collections da lesen möchte, sagen die halt, okay, schreib lieber mehrmals in die Datenbank, halt das irgendwie synchron, auch über Cloud-Function-Triggers, aber gestalte deine Daten so, dass das, was der Nutzer häufig sieht und häufig lädt, halt schnell zugänglich ist. Die haben auch mal als Beispiel sowas wie ihre Google Maps-Bewertung, wo man so ein Unternehmen einpflegen kann und das dann Bewertung kriegt, Sterne und Text. Oder sowas wie Instagram. Und dann sagen die, strukturiere die Daten so, das, was der Nutzer häufig sieht, muss schnell verfügbar sein. Und beim Schreiben, hey, das macht man im Verhältnis zum Lesen viel, viel, viel weniger, viel seltener. Das kann ruhig ein bisschen komplizierter sein.
Ja, ist auf jeden Fall so eine andere Art zu denken. Also
auf alle Fälle.
Du würdest jetzt, glaube ich, in einer relationalen Datenbank nicht Dinge doppelt ablegen. Wobei, auch da kann man jetzt diskutieren, aber
ich nicht glaube, in der so dritten normalen Form oder in der vierten oder welche war es?
Okay.
Ich finde es halt schwierig, ich habe das an der Uni nie gelernt. Also man ist irgendwie mit dieser SQL-Denke groß geworden. Das war, weiß ich nicht, die erste Datenbank, die man kennengelernt hat. Das ist das, was an der Uni unterrichtet wurde, zumindest bei mir. Und dann genau, da gab es diese erste, zweite, dritte, vierte normalen Form, wie man Daten aufzubereiten hat, bloß nichts doppelt ablegen, alles verknüpfen, das kann man hinterher joinen, gar kein Problem. Und jetzt kommt dann so eine NoSQL-Datenbank, wo, hey, es gibt hier kein Schema, hey, join, kenne ich nicht, machen wir nicht. Schreib lieber Daten mehrfach da rein, aber ja, es muss sich man sich so ein bisschen dran gewöhnen, habe ich das Gefühl.
Man muss halt eher so in Anwendungsfällen denken und nicht in, ich habe hier meine Daten und die liegen da irgendwie rum und ich baue mir das später so zusammen, wie ich das brauche, sondern eigentlich musst du so denken, was brauche ich eigentlich und wie kann ich die Daten so ablegen, dass ich sie gut lesen kann für je Anwendungsfall. Und dann hast du die halt auch öfters. Das ist dann halt so.
Ja, finde ich halt immer super wieder super spannend beim Entwickeln, sich das da zu überlegen und so gegen diesen innerlichen Zwang, keine Daten doppelt zu schreiben, irgendwie dagegen anzukommen. Finde ich schon jedes Mal herausfordernd, aber auch wirklich spannend, was dann damit auch alles geht. Ne?
Okay. Ich glaube, da sind wir uns aber einig, dass das Ding eigentlich ganz cool ist, aber man einfach eine andere Denkweise braucht.
Ja.
Und ja.
Was ich hier bei dem ganzen Produkt, das haben wir am Anfang vielleicht gar nicht erwähnt, ich kenne es von keinem anderen Cloud-Anbieter, aber es gibt hier einen Emulator, den man sich installieren kann, der diese ganzen Systeme halt lokal emulieren kann. Das heißt, man kann ohne Internetanbindung programmieren, man erzeugt gar keine Kosten, weil alles lokal läuft. Und es ist halt blitzschnell. Man muss hier nichts in die Cloud pushen, man muss nichts updaten, man muss nichts deployen, sondern das hat bei der Cloud-Function zum Beispiel, wenn ich eine Datei ändere und Speicher drücke, ist sie automatisch refreshed. Wenn ich die Regeln ändere, wenn ich irgendwelche Daten in den Store schreibe, das ist halt alles auf dem lokalen System, was meiner Meinung nach ein Riesenvorteil ist beim Entwickeln und halt unglaublich Geschwindigkeit bringt auch wieder. Das kenne ich zumindest von den anderen nicht. Vielleicht täusche ich mich, aber das habe ich bis jetzt nur hier vorgefunden.
Ja, das ist schon ziemlich gut. Das hast du sonst nicht so sehr. Weil hier natürlich die Komponenten auch begrenzt sind. Also du hast ja nur bestimmte Komponenten, die du nutzen kannst. Und wenn du jetzt natürlich woanders in der Cloud unterwegs bist, kannst du halt alles mit allem verbinden. Und das demolierst du dann halt nicht so einfacher.
Nee, auch hier gehen immer nicht alles, geht nicht alles ganz 100%. Also was mir mal auffällt, ist zum Beispiel bei dem Firestore, ich glaube, wir reden ziemlich viel über diesen Firestore gerade, aber es ist auch wirklich ein cooles Ding, wenn man da komplexe Suchen, die man auch schon machen kann, es geht, braucht man aber einen Index, den muss man anlegen. Also, es gibt auch eine Datei, wo die drinstehen, das geht theoretisch alles automatisch, aber der Emulator braucht die halt nicht und beschwert sich auch nicht, wenn du keinen Index angelegt hast und dann ein Query über drei Felder machst. Erst wenn es deploys, ploppt dann plötzlich ein Fehler in der Konsole auf.
Das ist natürlich super.
Da kriegt man es dann erst mit, dass es nicht geht. Auf der anderen Seite ist dieser Link, der generiert wird, kannst du direkt draufklicken und der legt dir den Index an, wenn du eingeloggt bist. Dann kriegst du so ein Feld, da stehen quasi die Daten in diesem Fehler schon drin. Das ist sehr hilfreich. Aber ja, es fällt halt erst auf dem Testsystem auf oder Produktivsystem, je nachdem, wie mutig man ist.
Es wäre gut, wenn es nicht erst auf dem Produktivsystem auffällt. Aber gut. Alright, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein cooles Thema. Bevor wir jetzt noch weiter über den Firestore diskutieren.
Schwärmen, nicht diskutieren. Schwärmen.
Ist auch okay. Würde ich dir noch einen schönen Tag wünschen.
Den wünsche ich dir auch, Kevin. Vielen Dank.
Jo, bis dann. Ciao, André.